Nach 8 Tagen nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten 2 Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die 2 Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Und während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie da gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemand etwas davon. Wenn Sie eine Ahnung davon bekommen möchten, wie es den Jüngern ging, vor allem dem Petrus, dem Johannes und dem Jakobus, dann müssen Sie in Ihr eigenes Herz schauen, wie es Ihnen gerade geht, wie Sie sich gerade fühlen in dieser Zeit. Da ist Krieg im Osten, 2 Länder weiter. Die Auswirkungen, die spüren wir bereits. Wir wissen nicht, was kommen wird. Erst Seuche, dann Teuerung und möglicherweise Krieg. Der Ernstfall ist, dass es vielleicht durch einen falschen Schritt sich ausweitet und wir mit hineingezogen werden. Wir alle spüren und ängstigen uns, weil wir wissen, dass das nicht ausgeschlossen ist. Mit dieser Bedrückung stehen wir morgens auf und gehen abends ins Bett. Und die, die Kinder haben, die haben jetzt große Angst. Und ich glaube, so ähnlich ging es den Jüngern. Da waren die ersten 2 Jahre mit Jesus, waren sie unterwegs, waren begeistert von ihm. Und wir lesen das vor dieser Stelle, die wir heute gehört haben. Es war eine Erfolgsgeschichte. Da ist ein Rabbi mit super Predigten, das haben sie so noch nie gehört. Das sind Menschen, die sich ihm anschließen. Sie erleben, wie er Kranke heilt. Ja, sogar ein totes Mädchen hat er wieder ins Leben zurückgebracht. Und unmittelbar vorher haben sie erlebt, wie 5000 Menschen, die Hunger hatten, Brot bekommen haben. Wahnsinn. Und dann ein kleines Ereignis. Jesus zieht sich zurück zum Beten und kommt wieder und stellt die Frage: Für wen haltet ihr mich? Ganz klar, bei dem, was sie erlebt haben, es kann nicht anders sein, du bist der, der den Gott schickt, du bist der Messias. Und der Petrus spricht es für alle aus. Und jetzt kommt der Schock. Ja, aber der Messias wird verworfen werden, er muss leiden, ja, er wird in Jerusalem von allen gemieden und umgebracht werden. Das sagt er ihnen. Das schlägt ein. Da hören sie schon gar nicht mehr, dass er dann anschließend noch hinzufügt, dass er aber am 3. Tag auferstehen wird. Sowas haben sie noch nie gehört, damit können sie nichts anfangen. Und dann schärft er ihnen noch ein, wer von euch mitgehen will, dem darf nicht sein eigenes Wohlergehen und sein Ich im Mittelpunkt stehen, sondern das sagt er ganz schlicht, der muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen und tragen. Und das sitzt. Wer will das denn schon? Wer will denn schon freiwillig einen schweren Weg nach Jerusalem mitgehen mit der Aussicht, dass am Ende die Vernichtung steht, dass alles auseinanderfallen wird? Das will doch keiner. Freiwillig auf Leiden zugehen. Aber sie gehen mit ihm mit. Und jetzt heißt es, nach 8 Tagen nach diesen Reden, 8 Tage, was haben sie da gemacht in diesen 8 Tagen? Ich kann mir vorstellen, dass sie hinter ihm hergetrottet sind und was sie da gehört haben, in sich hineingefressen haben. Ich kann mir vorstellen, keiner hat das Thema erwähnt. Jeder hat still für sich gelitten und innerlich Widerstände aufgebaut. Und je näher sie Richtung Jerusalem gelaufen sind, umso größer wird die Angst. Ich will da nicht mitgehen. Was soll der Quatsch? Damit ist doch wirklich niemand geholfen. Wir könnten hier so viel Gutes tun. Ich habe Angst. Und ich glaube, dass der Jesus diese Anspannung gespürt hat, diese Unruhe. Und jetzt lädt er sie zum Gebet ein. Und vor allem die 3 Alpha-Jünger, die wahrscheinlich auf die anderen großen Einfluss haben, er will ihnen helfen, etwas zu verdeutlichen. Jetzt gibt er die Antwort auf die Frage, die er gestellt hat, für wen sie ihn halten. Er zeigt ihnen seine Wahrheit, die nicht sichtbar ist an der Person. Und das, was wir Verklärung nennen, ist in Wirklichkeit eine Erklärung, um sie stark zu machen, wenn das Leiden kommt. Um ihnen ein Ziel, eine Richtung zu geben, damit sie nicht verzweifeln. Und dass das jetzt 8 Tage danach ist, das ist nicht nur eine reine Zeitangabe, sondern die 8 ist immer das, was von Gott dazu kommt. Nach der weltlichen, alltäglichen 7-Tage-Woche kommt der 8. Tag. Das ist der Sonntag, der Tag des Lichtes. Der Tag der Auferstehung, der Tag, wo Gott handelt, der Tag des Zieles der Welt. Und genau das will er ihnen zeigen. Es kommt danach noch etwas. Und Mose und Elia, das sind Zeugen, dass Gott handelt, dass Gott ein Befreier ist. Der Mose hat das Volk aus der physischen Gefangenschaft in Ägypten befreit. Sie waren da in etwas hineingeraten und waren unterdrückt. Und Elia hat das Volk aus der psychischen Gefangenschaft bei den falschen Göttern, den Götzen, befreit. Und Jesus, das heißt, er wird von jeder Form der Verknechtung und der Sklaverei befreien, bis hin zur Befreiung aus der Knechtschaft des Todes. Ich meine, die Jüngeren von uns, für die ist der Tod jetzt noch kein Thema, denke ich. Die Älteren haben vielleicht schon hier und da mal dran gedacht. Aber hinter so vielem, was wir erleben, hinter jeder Angst, die uns antreibt, ist die Fratze des Todes spürbar. Sie hat sich gezeigt in der Pandemie. Sie ist auch jetzt in der Kriegsgefahr immer wieder da. Wir sind damit konfrontiert, auch wenn wir es gelegentlich wegschieben können. Und es sind Menschen, die zu uns kommen, die dieser Fratze schon ins Angesicht geschaut haben. Aber es betrifft uns ja alle. Die sichere Möglichkeit, einmal nicht mehr zu sein. Und wahrscheinlich wird es nicht ohne Leiden abgehen. Und jetzt, Jesus, das Ende in Jerusalem, das machen die Jünger. Sie Sie schlafen? Schlafen ist ja immer eine gute Methode, wenn man Kummer hat, wenn man sich mit etwas beschäftigt. Schlaf erst mal drüber. Aber auch wenn man etwas nicht hören will, schlafen hilft. Und sie wollen vom Leid nichts hören. Das hat sie müde gemacht. Auch am Ölberg, als unmittelbar Jesus vor seinem Leiden steht, wollen sie nichts hören. Sie schlafen, obwohl er dreimal kommt und sagt, Leute, bleibt wach, es geht um alles. Sie bekommen nichts mit. Und dann der Petrus, dann will er drei Hütten bauen. Das heißt auf gut Deutsch, ich möchte hier nicht weiter, ich möchte hier bleiben. Jerusalem ist weit weg, hier bleiben wir. Das Staunenswerte, das Positive, das soll im Mittelpunkt stehen und nicht, was uns droht. Aber wie heißt es so schön? Er wusste halt nicht, was er da sagte. Er hat keine Ahnung. Er wusste auch nicht, was er tun soll. Aber es ist gut, dass wir hier sind. Das sagen wir auch. Aber mit dem Leiden, mit dem, worauf wir zugehen, da konnten die nichts anfangen, da können wir heute nichts anfangen. Es ist gut, dass wir hier sind, das sagen wir im Augenblick auch. Aber das macht die Situation nicht besser, auch nicht für die, die jetzt leiden unter Beschuss, unter dem Verlust der Heimat, unter dem Auseinandergerissen werden. Ich habe keine gute Botschaft für euch, sondern eine Entscheidung. Das Leiden ist da, es gehört zu unserem Leben. Und offensichtlich ist Gott nicht der, der es verhindert. Das Leiden kommt unweigerlich auf Menschen zu. Und das wissen sie alle, Leben ohne Leiden, es gibt es nicht. Auch die Liebe ohne Leiden gibt es nicht. Wir hatten immer gemeint, wenn wir nur fest glauben und Gott bitten, dann geht es uns gut, dann wird er das verhüten. Aber Glauben heißt nicht, wer glaubt, entkommt dem allem. Glauben heißt, ich gehe meinen Lebensweg mit Jesus auch durch das Leiden hindurch. Und jede Religion ist letztlich dazu da, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Die eine Religion sagt, Leiden ist Strafe. Die andere sagt, Leiden ist da und du musst es eben abarbeiten durch dein Gutsein. Wieder eine andere Religion sagt, Leiden ist da und wir wissen nicht, woher es kommt, aber du musst dich dagegen unempfindlich machen, dass es dich nicht niederreißt. Leiden ist unsere Anfrage an Gott. Sein Leiden ist die Antwort an uns. Er beseitigt es nicht, auch wenn wir uns das so sehr wünschen. Er treibt es sogar noch auf die Spitze, indem er, der Unschuldige, getötet wird und leidet. Darum ist die Fastenzeit eben eine Zeit, in der das zum Thema wird. Und du musst dich entscheiden. Das Ziel ist klar. Wir gehen ins Licht. Wir werden den Ostersonntag erleben. Wir werden auch ein ewiges Ostern erleben. Aber willst du diesen Weg durch dein Leben, auch durch deinen Tod, mit diesem Jesus gehen? Ist die Frage an dich, willst du seine Jüngerin sein? Willst du sein Jünger sein? Und ich meine, gerade in der derzeitigen Situation ist die Frage so wichtig, denn es ist nicht toll, katholisch zu sein in dieser Zeit. Es ist nicht toll, Widerstände zu spüren, die Jesus genauso gespürt hat auf eine andere Weise. Willst du sein Jünger sein, auch wenn Krieg kommt? Oder wenn in deinem persönlichen Leben dich das Leiden erreicht, weil du krank geworden bist, weil du vielleicht etwas nicht mehr tun kannst oder weil du verlassen worden bist? Und ich meine, daran wird sich zeigen, ob wir sind wie alle anderen Menschen oder ob wir Christen sind, die auf den Sohn Gottes hören und ihren Weg weitergehen.